Der Bremer Wortbote.
Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Podcast Bremer Wortbote, der Podcast, der die Entzugserscheinungen zwischen zwei Bremer Symposien etwas lindern soll. Ich bin Dr. Gordon Fink, Oberarzt für Kinderanästhesie und Kinderintensivmedizin im Kinder- und Jugendkrankenhaus auf der Bult in Hannover und Co-Host des Podcast Kinderanästhesie Talk. Und als solcher wird mir heute die Ehre zuteil, Sie und euch durch das Expertengespräch zu führen, in dem es, wie kann es anders sein, um Kinderanästhesie geht. Mit mir im virtuellen Studio befinden sich zwei Koryphäen der Kinderanästhesie, nämlich keine geringeren als Dr. Martin Jöhr und Professor Dr. Christoph Eich. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo.
Martin Jöhr kommt aus Luzern, war Kinderanästhesist mit Leidenschaft, ist seit 2017 im Ruhestand. Er ist immer noch ein großartiger Forscher, ein kluger Teacher und er behauptet von sich, ich wollte immer alles wissen. Martin, hast du den Punkt auf deiner Bucketlist abgehakt? Weißt du jetzt alles?
Natürlich nicht, oder? Natürlich nicht. Das war meine Intention, als ich ganz jung war. Und ich war auch davon überzeugt, dass man das kann, alles wissen, wenn man sich nur genügend Mühe gibt. Ich habe schon immer viel gelesen. Ich habe viele Kongresse besucht. Bei Kongressen immer alle Vorträge, auch außerhalb vom Fachgebiet, mir angehört. Ich war schon sehr, sehr fleißig, keine Frage, aber spätestens so mit 35, 40 merkt man dann, dass ja das Wissen, das man sich aneignen müsste, ist ja unendlich. Das wird man nie schaffen. Aber ich bin schon sehr interessiert, das stimmt.
Also ich glaube, du schaffst es ganz gut, uns glauben zu lassen, dass du zumindest in der Kinderanästhesie alles weißt. Christoph Eich ist Chefarzt der Kinderanästhesie und Kinderintensivmedizin des eben bereits erwähnten Kinderkrankenhauses auf der Bult in Hannover. Und das ist laut der Rangliste des US-Nachrichtenmagazins Newsweek zu den 200 besten Kinderkrankenhäusern der Welt gezählt worden. Christoph sagt über sich, ich möchte einfach nur hier sitzen. Und Christoph, was sagt dieser Satz über dich aus?
Ja, lieber Gordon, das ist natürlich eine kleine augenzwinkernde Reminiszenz an meine Jugend. An meine Jugend, die halt unter anderem von einem Komödianten namens Loriot mitgeprägt wurde. Und das ist so die Situation, die wir häufig im Kinderkrankenhaus haben, im OP auf der Intensivstation. Es zitiert jemand Loriot und die eine Hälfte fängt an zu lachen und weiß sofort, wovon wir reden. Und die andere Hälfte schüttelt den Kopf und weiß überhaupt nicht, worum es geht. Da sieht man den Generationenwechsel, Generation Z, Generation, ja, was danach vielleicht noch kommt. Und das ist so, wie gesagt, eine kleine Reminiszenz an meine Jugend, in der ich noch überhaupt keine Vorstellung hatte, dass ich jemals in der Medizin und geschweige denn in der Kinderanästhesie landen werde.
Was die alles verpassen, ne? Die Armen. Ich lasse mir von einem kaputten Fernseher nicht vorschreiben, wo ich hinzugucken habe. Oder der Hund liegt ja wirklich sehr ungünstig. Oder mein Name ist Lose, ich kaufe hier ein. Bei Papa Ante Porters 9000 Gläser Senf gekauft hat, weil es etwas günstiger war.
Ich sehe schon, Gordon, wir sind ein bisschen vom Unterschied vom Alter, aber doch nicht so viel, dass du das alles nicht mehr weißt.
Ja, episch, Loriot ist episch. Aber ist nicht das Thema heute, lass uns über Kinderanästhesie sprechen. Hier sitzen ja nun drei Kliniker an einem virtuellen Tisch. Lasst uns über die lebensnahen täglichen Herausforderungen sprechen, denen wir uns in der Kinderanästhesie stellen müssen und denen sich auch unsere Kolleginnen und Kollegen jeden Tag stellen müssen. Und lass uns aus dem Nähkästchen plaudern, welche Strategien sich für welche Probleme etabliert haben. Also wirklich direkt an der Klinik. Und dann starten wir mal mit dem Thema Prämedikation. In meiner Wahrnehmung ändert sich das Verhältnis zur Prämedikation. Früher war es ja nun wirklich so, dass jedes Kind prämediziert werden sollte, um ihm die Angst zu nehmen. Irgendwie ändert sich das gerade so ein bisschen. Da tritt die Angst vor Delir in den Vordergrund und die ambulanten Anästhesisten machen das schon seit längerem nicht mehr so gerne, weil die Kinder so lange nachschlafen. Martin, wie war das zu der Zeit, als du noch klinisch tätig warst? Habt ihr zu der Zeit die Kinder alle prämediziert und wenn ja, womit?
Ja, wenn wir es historisch betrachten, dann haben wir 1982 alle ambulanten Kinder auf der HNO nicht prämediziert. Die kamen mit der Mutter rein, wir haben sie innovativ eingeleitet. Dann kam 84, 85 kam das Midazolam. Wir haben ja mit großer Begeisterung die Substanz verwendet. Und ich habe eigentlich zu meiner Zeit, und es ist immer noch so ähnlich heute, haben wir die Kinder schon fast alle prämediziert. Also ab 6 Monaten, 4 bis 6 Monaten mit Midazolam 1 Milligramm pro Kilo auf 15 Milligramm plafoniert. Entweder rektal, das ist im Schweizer Umfeld relativ gut akzeptiert. Da gibt es ja große soziokulturelle Unterschiede, wenn man dazu steht. Und ab Schulalter orale Prämedikation. Das war so der übliche Standard. Es gibt natürlich immer Ausnahmen, Hochrisikosituationen, also Situationen, wo ich unkooperatives Einleiten erwarte. Da habe ich natürlich nicht nur Midazolam eingegeben, sondern auch Ketamin dazu. Wenn man sich überlegt, weshalb Kinder ja unkooperativ sind, das ist ja das, was uns stört, dass wir sagen immer, sie haben Angst, das müssen wir behandeln. Was uns stört, ist ja, dass wir nicht gut einleiten können. Dann gibt es dazu eigentlich drei Gründe. Das erste ist Angst. Das zweite ist Diskomfort. Man tut ihnen weh. Und das dritte ist Mental Overload oder Überforderung. Es wird zu viel verlangt. Und wenn mit Anxiolyse allein das Problem behoben werden kann, und das macht ja Midazolam auf eine ganz hervorragende Weise, dann ist das eine ganz tolle Substanz. Ich glaube, das Tolle mit Midazolam ist die Anxiolyse. Wenn Anxiolyse nicht reicht, weil eben andere Faktoren eine Rolle spielen, dann wird es nicht gut sein, das Midazolam allein. Nachteil oder eine Eigenschaft von Midazolam ist natürlich, dass es die Bildung von expliziten Gedächtnisinhalten unterdrückt, nicht aber die Bildung von impliziten. Das heißt, wir nehmen schon etwas wahr unter Midazolam, aber wir können es nicht be bewusst abrufen, aber es beeinflusst dann trotzdem unsere Ängste und unser Verhalten mit anderen Worten. Midazolam ist eine tolle Substanz, wenn sie dazu führt, dass Angst stressfrei, ruhig, toll eingeleitet werden kann, dann ist es was ganz Gutes.
Wenn du sagst, dass Midazolam das explizite Erinnerungsvermögen dämpft, aber das implizite nicht. Also ich würde implizite Erinnerung mal so Wahrnehmung auf emotionaler Ebene beschreiben. Das heißt so das, was das Kind sensed beim Einschleusen, grelles Licht, Geklapper von Sieben.
Kann sein oder einfach schreckliche Situationen. Man quält das quält das Kind und ist nachher froh, es kann sich ja nicht erinnern. Da gab es sicher ganz, ganz ungute Dinge. Und wir haben ja fast 25 Jahre gebraucht, bis man das so richtig begriffen hat, wo das Problem ist.
Und was lernen wir daraus?
Wir lernen daraus, dass wir, auch wenn Kinder keine, und auch Erwachsene, wenn sie keine explizite Erinnerung an Ereignisse haben, man soll sie trotzdem so behandeln, wenn sie alles mitbekommen würden. Sanft, empathisch, lieb, adramatisch, einfach gut.
Ich glaube, eine ganz wichtige Aussage, ne? Dass uns die Prämedikation nicht irgendwie entbindet, davon das Kind trotzdem mit Samthandschuhen anzufassen, ne?
Genau so.
Es gibt ja Kinder mit Risikofaktoren, wie zum Beispiel das obstruktive Atemwegssyndrom, wo die Prämedikation ja eigentlich nicht empfohlen wird, weil sie den oberen Atemweg schwächen kann. Die Kinder könnten ihre Atemwegskompetenz verlieren, zu tief schlafen und dann hypoxisch werden, noch vor der Einleitung in einem unbeobachteten Moment auf der Station. Christoph, wie geht ihr in unserem Krankenhaus, kann ich ja jetzt sagen, denn wir arbeiten seit kurzem zusammen, mit solchen Kindern um? Werden die prämediziert oder gibt es da eine andere Strategie?
Ich glaube, ein ganz wesentliches Merkmal der Kinderanästhesie ist ja nicht nur unsere Empathie, sondern auch unsere Flexibilität. Das heißt, dass wir flexibel umgehen mit Kindern unterschiedlichsten Problemen oder Bedürfnissen und auch verschiedensten Konstellationen mit Eltern, mit Vorerkrankungen und so weiter, mit Vorerfahrungen. Das ist ja unser wesentliches Merkmal, dass wir flexibel umgehen können und dass wir eben dann entsprechend entgegen dem, was man sonst sagt, one size fits all, dass wir eben entsprechend individuell auf diese Kinder eingehen können. Das kann eben auch durchaus mit Midazolam verbunden sein, aber es gibt eben doch auch einige Alternativen und vor allem dann, wenn die Eltern eben bei der Narkoseanleitung anwesend sein können, was bei uns zugegebenermaßen in etwa der Hälfte der OP-Säle baulich möglich ist, in anderen leider momentan noch nicht.
Wie bewertest du die Elternanwesenheit? In den, also die Studienlage sagt ja ganz klar, kommt drauf an. Ich denke an die Advanced-Studie, die jetzt keinen klaren Vorteil sehen kann. Wie ist denn dein klinischer Eindruck? Sind Eltern überwiegend hilfreich?
Ja, das ist ganz interessant, was du eben sagtest. Ist ja tatsächlich so, dass die Datenlage gar nicht so eindeutig ist. Sicherlich auch, weil die Studien, das Studiendesign Schwächen hat, oder aber auch, weil einfach die Variablen sehr, sehr groß sind. Also die Konstellationen kennen wir, sind sehr unterschiedlich. Manche Eltern sind sehr hilfreich, manche Eltern sind eher, dass sie die Kinder stärker verunsichern, stärker verängstigen. Nichtsdestotrotz ist es ja so, dass es ein Recht der Eltern grundsätzlich beim Kind zu sein, und es muss eine Ausnahmesituation sein, die gut begründet ist, warum die Eltern in einzelnen Fällen und in einzelnen Situationen nicht beim Kind bleiben können. Und insgesamt muss ich sagen, machen wir damit aber sehr gute Erfahrungen. Wir haben die guten Erfahrungen eigentlich überall dort, wo die Eltern mit dabei sein können. Wenn man die Eltern vielleicht noch besser vorbereiten kann, jedenfalls bestimmte Eltern, dann mag das noch besser gehen. Aber insgesamt ist es eigentlich eine sehr positive Erfahrung, wenn Eltern bei der Narkoseanleitung ihres Kindes anwesend sind.
Da sagst du was ganz Interessantes und vor allen Dingen was sehr Wichtiges. Die Eltern haben das Recht, bei ihrem Kind zu sein, beziehungsweise das Kind hat das Recht auf seine Eltern zu jedem Zeitpunkt. Das ist einfach ein Kinderrecht, ein Menschenrecht, das wir häufig aufgrund der Strukturen, du hast es gerade angesprochen, bauliche Strukturen beispielsweise, beugen. Gibt es denn für die Kliniken, die jetzt die Möglichkeit nicht haben, die Eltern mit in den OP einzuschleusen. Gibt es da eine andere Strategie, Martin? Hättest du eine Idee, wie man diese Situation lösen kann, wenn sich die Kinder nicht von den Eltern trennen lassen? Jetzt unabhängig von baulichen Begebenheiten, hast du eine Idee für eine gute Strategie, die für alle funktioniert?
Also ein wichtiger Punkt ist sicher, dass man auch klar kommuniziert, dass man im Prinzip dafür ist, weil es muss ja so sein, dass das Kind bei den Eltern ist in Zeiten erhöhter Gefährdung. Und das ist wieder die Natur, dass Eltern ihr Kind im Stich lassen. Ich meine, unser Grundsatz war eigentlich, kein Kind wird gegen seinen Willen von den Eltern getrennt. Und wenn das irgendwie nicht geht oder wahrscheinlich nicht gehen wird, dann wird halt zusätzlich noch prämediziert oder man sucht flexible Lösungen. Wir haben ja zunehmend mehr Eltern beim Einleiten mit dabei. Ich habe am Ende meiner klinischen Tätigkeit habe ich eigentlich bei allen Traumapatienten im Dienst die Eltern mit in den OP geholt. Man kann schon sehr viel machen, wenn man wirklich will. Und wir müssen dafür sein. Ich glaube, die große Botschaft an die Anästhesiegemeinde ist, dass man dafür sein muss. Es geht nicht darum, ob es gut oder schlecht ist. Man muss es gut finden und sagen, ja, aber leider kann das in diesem Setting nicht gehen, weil die Privatsphäre des Kindes von nebenan beeinträchtigt ist oder was auch immer dann die Gründe sind. Wir müssen dafür sein. Weil es ist wieder die Natur, wenn wir Eltern von Kindern trennen und umgekehrt. Aber das Geheimnis ist wahrscheinlich schon Nachpermedikation oder irgendeiner Umbezone, wie es gewisse Kliniken machen, einen Zugang legen und dann schon etwas ansedieren. Es gibt, je nach lokalen Begebenheiten, ist halt sehr unterschiedlich. Wir haben prämediziert mit Methylphenamphetamin. Dexmedetomidin habe ich zwar verwendet noch 4 Jahre lang, aber habe keine große Erfahrung mit der Prämedikation damit. Ich glaube auch nicht, dass das die alleinselig machende Substanz sein wird, weil sie macht zwar sehr gute Sedierung, aber kaum eine relevante Anxiolyse. Aber mit dazu, zum Beispiel zu Ketamin oder vielleicht auch zu Midazolam in Zukunft, wird sicher eine tolle Substanz sein.
Ja, das klingt nach einem schönen Plan, im Beisein der Eltern irgendwo, vielleicht sogar auf der Station, den Venenzugang zu legen. Dann können die Eltern das Kind noch unterstützen. Und dann ist die Trennung an der Schleuse ja eine sehr elegante Sache, wenn man das
Wenn
Kind.
man das will, den Zugang schon vorher. Wir waren natürlich und sind es immer noch eine Kinderklinik, die sehr viel inhalativ einleitet und da braucht es keinen Venenzugang dazu.
Ich kenne das nur so, dass man die Kinder wirklich im Saal inhalativ einleiten kann. Und wenn man die Eltern nicht mit reinnehmen kann, wäre es ja schon schön, wenn man dann einen Zugang gelegt hat, um dann vor dem Einschleusen die Kinder mit ein bisschen Propofol zu harmonisieren, die Eltern das Einschlafen begleiten können und das Kind dann die Trennung gar nicht wahrnimmt und die Eltern dann schon wieder am Bett sind, wenn das Kind aufwacht.
Vom Moment an, wo ich einen venösen Zugang habe, da ist ja fast alles möglich. Da sind keine großen Probleme mehr da. Da kann ich mit etwas Propofol, mit Midazolam IV, kann ich durchaus einen Zustand erreichen, wo alles dann sehr gut gehen wird. Und sind die Probleme eigentlich schon fast gelöst, wenn man sie wirklich lösen will.
Also es steht und fällt mit dem Zugang. Also müssen wir zusehen, dass wir das möglichst atraumatisch irgendwie in das Kind hineinzaubern. Christoph, wie ist deine Strategie, das umzusetzen?
Du meinst das Hineinzaubern des intravenösen Zugangs?
Das atraumatische Hineinzaubern, dass das Kind am besten überhaupt gar nichts davon mitbekommt.
Also ich muss gestehen, dass eine sehr starke Prägung bei mir existierte, als ich vor über 20 Jahren in Großbritannien in der Kinderanästhesie tätig war, eine Zeit lang. Dort gab es unfassbar geschickte Spieltherapeuten, Play Therapists, die Kinder mit allen möglichen Schnickschnack so abgelenkt haben, dass sie selbst ohne Emla, Pflaster oder also ohne topische Anästhesie vom IV-Zugang wenig gemerkt haben. Das war sehr, sehr gekonnt. Natürlich gewisser Personalaufwand, aber eben auch sehr lohnend, weil die Kinder in aller Regel ohne Prämedikation, ohne medikamentöse und teilweise auch ohne topische Anästhesie wunderbar einzuleiten waren. Und das ist natürlich irgendwie auch ein Ziel, dass man die Kinder so beschäftigt und so ablenkt von unangenehmen Dingen, dass diese Dinge entweder gar nicht oder kaum noch spürbar sind. Die topische Anästhesie ist natürlich heutzutage ein ganz großer Baustein eben zur atraumatischen, zur schmerzarmen, vielleicht sogar schmerzfreien Anlage eines Venenzugangs. Die inhalative Einleitung, da stimme ich mit Martin Jörg voll überein, ist weiterhin eine ganz wichtige Option in der Kinderanästhesie. Und wenn sie gekonnt durchgeführt wird heutzutage mit Sevoflurane, dann ist dieses Risiko oder die Gefahr der inhalativen Einleitung aus meiner Sicht vernachlässigbar. Und eben der Nutzen dann eben einem Kind, was aus welchen Gründen auch immer sich IV nicht einleiten lässt oder einleiten lassen möchte, deutlich überwiegt.
Was bedeutet denn eine gekonnte inhalative Einleitung?
Gekonnte Einleitung relativ heißt, dass man eben sehr schnell eben eine ausreichende Narkosetiefe erreicht. Also das ist ja sozusagen geprägt ist diese Situation ja aus der Halotan-Zeit, wo man immer Angst hatte bei einer raschen Vertiefung der Halotan-Anästhesie inhalativ eben vor Bradyarrhythmien und deswegen eben die Narkose sehr peu à peu erst vertieft hat. Das hat eben dann auch durchaus auch zu Problemen geführt, sei es jetzt zur verlängerte Exzitation bis hin eben auch zum Laryngospasmus. Wenn man aber diese Exzitationsphase sehr kurz und bündig gestalten kann durch eine sehr rasche Vertiefung, dann ist es aus meiner Sicht ein vernachlässigbares Risiko. Und das beginnt damit, dass man das System vorfüllt mit dem maximal möglichen Volumenkonzentration des Sevoflurans. Dass man das Kind eben, je nachdem, wenn es kooperativ ist, auch eben mit der Atmung unterstützt, also mit einer verbalen Unterstützung der Atemmanöver, des tiefen Ein- und des tiefen Ausatmens und eben auch alle möglichen Hilfsmittel, um eben das Kind abzulenken von einer unangenehmen Empfindung, die es eben auch bei der Maskenatmung natürlich geben kann. Geruchsbelästigung, beispielsweise gibt es wunderbare Duftstifte und an ähnliche Dinge, die das eben noch angenehmer machen.
Jetzt hast du gerade dieses böse Wort ausgesprochen, Laryngospasmus. Martin, du hast bestimmt unzählige inhalative Einleitungen in deinem Leben schon gemacht. Hattest du Angst vor Laryngospasmus und hast du eine Strategie, den zu vermeiden?
Also Respekt natürlich schon, echt Angst eigentlich nicht, weil Laryngospasmus beim Einleiten ist eigentlich ein sehr, sehr seltenes Phänomen. Die allermeisten Laryngospasmen, mindestens in meiner Erfahrung, die treten im Rahmen der Ausleitung oder von der Extubation auf. Das hängt etwas damit zusammen, wie wir eingeleitet haben. Ich habe natürlich Lachgas, wir haben immer noch Lachgas, wir haben einen Lachgasvorlauf von einer Minute gemacht, dann 8 Volumenprozent Sevo dazu, sobald Sevo akzeptiert wird, Lachgas weg, 100% Sauerstoff. Wir haben bewusst die Kinder eben nicht angeleitet, festzuatmen. Wir wollten die Spontanatmung aufrechterhalten, weil sonst, wenn man sie auffordert, dann machen sie eine Apnoe, kaum ist das Bewusstsein weg. Ich habe eigentlich auch nicht auf den Beutel gedrückt. Wir haben die spontan atmen lassen, dann langsam und wenn es Zugang. Und mit diesem Vorgehen hat man schon sehr, sehr wenig Ärger, weil die Probleme kommen ja dann, wenn man Sekret aus der Nase auf den Kehlkopf bläst und wenn man das verhindern kann, dann hat man kaum mehr ein relevantes Problem. Natürlich nicht gar nicht, aber kaum je.
Und wenn es passiert,
Und wenn es passiert, positive Atemwegsdruck, Maske dicht drauf, 100% Sauerstoff, ob man auf den Beutel drückt, wie gewisse Leute ja fest fordern, auch mit hoher Frequenz und hohem Druck, dann kann man geteilter Meinung sein, weil solange es zu ist, geht eben gar nichts rein. Aber man muss bereit sein, dass beim ersten, jetzt gibt es ein Geräusch, beim ersten Gixer, dass das dann Sauerstoff ist und nicht Luft ist. Das heißt, da muss wieder 100% Sauerstoff rein und dann wird man eigentlich fast immer das Problem noch ohne Zugang lösen können. Ich habe persönlich nie Relaxantien im Rahmen eines Spasmus intramuskulär gegeben. Ich persönlich habe auch nie intra-sehr gebohrt für eine opfermäßige Relaxierung, muss aber zugeben, dass das einmal in meiner Abwesenheit passiert ist. Eigentlich soll es relativ selten sein bei der Einleitung. Mindestens war es in meinem Umfeld, sagen wir es so.
aber auch dieses Kind, wo gebohrt werden musste, hat wahrscheinlich folgenlos überlebt, oder?
Das war alles völlig problemlos. Man hat einen Zugang gelegt, relaxiert und das Problem war vorbei.
Also das wäre dann die Rescue-Strategie.
Das wäre die Rescue-Strategie. Dann mein. So ganz wahr ist natürlich schon nicht, was ich da sage. Zu Beginn meiner Erfahrung habe ich mal unter einer Ketamin-Anästhesie-Sedierung habe ich einen schweren Lagerspasmus erlebt, der bis zum Stillstand geführt hat. Und da war ein Zugang da, den hat man relaxiert und das Problem war gelöst. Aber ja, harmlos ist es nicht. Aber bei der inhalativen Einleitung, da habe ich nicht besonders große Angst, dass man da großen Ärger bekommt, wenn man es sorgfältig und gut macht.
Also schnell eine tiefe Narkose erreichen durch eine hohe Fraktion des Sevoflurane in der Atemluft, die Kinder in der Exzitation nicht behelligen, keinen Blutdruck messen, keinen Stauschlauch anlegen und warten, bis sie tief sind und dann kann man loslegen. Ist das gut zusammengefasst?
Ja, wunderbar, man soll schnell tief sein, das Kind wenig stimulieren, ob man jetzt die Atmung da unterstützt oder nicht, da kann man geteilter Meinung sein, hängt auch davon ab, wie es nachher weitergeht. In Luzern ging es halt sehr oft dann mit spontaner Atmung weiter, während dem ganzen Fall. Aber man muss bereit sein und ein Relaxans aufgezogen muss auf dem Tisch da sein, es müssen Laryngoskop und Tuben müssen da sein, es muss ein Gürtel da sein, es muss alles vorbereitet sein bei jeder Anästhesie und sei sie noch klein. Sogenannt klein.
Aber ich glaube, wir stimmen überein, dass die inhalative Einleitung nur für Kinder indiziert ist, die nüchtern sind. Jedenfalls ist es noch der offizielle Konsens. Oder irre ich mich damit, Martin?
Glaube, dieser Konsens, der wird sich auch nicht groß ändern in Zukunft. Solange nüchtern elektive Kinder, die kann man sicher sehr gut inhalativ einleiten, nicht nüchterne Kinder, die sollte man intravenös einleiten. Die Frage ist, was ist unter Nüchternheit zu verstehen? Meine, heute halten wir uns alle an diese 6-4-3-1-Regel, sprich 6 für feste Nachmahlzeit, 4 für Milch, 3 für Muttermilch und 1 für klare Flüssigkeit. Was auch immer man einhält, man muss einfach wissen, eine absolute Garantie, dass nicht noch was im Magen ist. Hat man natürlich nie. Es kann trotzdem noch was drin sein. Und sobald ein Trauma im Spiel ist, stimmt das alles natürlich schon gerade gar nicht mehr. Dann muss man davon ausgehen, dass es halt doch noch was drin hat. Vielleicht sogar am nächsten Morgen, wenn das Kind nicht zurück zum normalen Leben gekommen ist.
Du hast ja angesprochen, die 6-4-3-1-Regel, das heißt 6 Stunden für eine vollwertige Mahlzeit, 4 Stunden für eine kleine Mahlzeit, das ist neu. Wie definierst du kleine Mahlzeit? Was war bei euch in Luzern? Ich weiß nicht gar nicht, ob es die kleine Mahlzeit schon gab zu der Zeit vor 2017. Ich glaube nicht. Habt ihr denn so innovativ schon eine kleine Mahlzeit zu der Zeit gehabt?
Wir haben natürlich das nicht gehabt. Wir haben natürlich schon gewusst, dass Robert Zümpelmann das macht. Wir haben auch Kollegen in Zürich gehabt, die sind davon etwas abgewichen von dieser 6-Stunden-Limite. Wir haben es nicht gehabt oder gelebt. Wir haben natürlich schon geschaut, dass die Kinder, die klar am Nachmittag da ankommen, dass die ein Frühstück bekommen haben. Ein moderates Frühstück, das bei uns ohnehin nicht sehr kräftig in der Schweiz ein Frühstück. Und letztlich waren wir schon recht flexibel. Eine Besonderheit von Luzern war, dass wir die Kinder immer nüchtern gehalten haben anhand der geplanten Schnittzeit auf dem OP-Programm. Und wir hatten große Flexibilität gehabt, sagen wir es mal so. Also die richtige klassische kleine Mahlzeit, die haben wir nicht eingeführt. Und wenn es um die klare Flüssigkeit geht, dann glaube ich persönlich ja, dass man das nur umsetzen kann, wenn man es an die Abläufe ankoppelt. Und ich wollte 2015 einführen, dass die Kinder trinken dürfen bis zum Abruf, also bis wir sie prämedizieren lassen. Also wenn man alle prämediziert und die Prozesse normal, schnell, sprich langsam sind, dann kommt das gut hin. Und das gab dann Leute im Umfeld, die wollten das nicht und wollten noch auf weitere Daten warten. Bei den ambulanten Kindern im Moment, die dürfen trinken zu Hause natürlich klar, kommen in die Klinik, bekommen ein Begrüßungsgetränk offeriert und dann kommt der Chirurg und zeichnet die OP-Seite an und dann wird das Kind prämeditiert und kommt in die OP.
Begrüßungsgetränk ist Aperol Spritz oder was dürfen die Kinder trinken?
Eigentlich fast alles ohne Flocken und Fasern und meistens wird Sirup sein.
Also Apfelsaftschorle zum Beispiel.
Apfelsaftschorle zum Beispiel, was ja theoretisch sehr gut sein soll wegen den Elektrolyten. Wobei ich das noch nicht so gelebt habe zu meiner Zeit. Heute wird so gelebt von Martin Helsle, meinem Nachfolger.
Ein bisschen Sprudel ist auch nicht schlimm, wenn das dabei ist.
Und das CO2 stört eigentlich nicht. Also wenn sie noch einmal das sehr belesen ist, dann weiß man dann, dass CO2 aus dem Tubus kommen kann, wenn man im Nössi intubiert. Aber man soll nicht den Magen intubieren. Dann kann man solche Probleme nicht vor. Also ich glaube nicht, dass es ein großes Problem ist. Wasser auch etwas CO2 Luft macht nicht viel. Eine klare Flüssigkeit ist sehr, sehr sicher. Also wenn man unter einer Stunde ist und es ist sehr viel, dann hat man oft etwas im Magen, das gibt Ärger, aber das passiert nicht schwerwiegendes, wenn das regurgitiert und sogar aspiriert wird.
Auch eine wichtige Botschaft, ne, dass wir da nicht zu große Angst vor haben und die Kinder in Sippenhaft nehmen. Bei den Erwachsenen sieht das auch häufig anders aus. Die Kinder haben ein besseres Outcome, oder?
Die Aspiration ist beim Erwachsenen natürlich ein sehr, sehr schwerwiegendes Ereignis. Und beim Kind ist es meistens nicht so schwerwiegend, aber ich möchte doch davon warnen, das zu bagatellisieren. Eine Aspiration von partikulärem Material, das ist ein relevantes Problem, kann sehr viel Ärger schaffen, kann zu Intensivaufenthalt führen und da gibt es auch Todesfälle. Also die Leute, die immer sagen, ja, Aspiration macht es nicht, das stimmt einfach nicht. Das kreiert ganz viel Ärger, kann Kinder gefährden, dafür sorgen, dass sie in der Klinik bleiben. Also das darf nicht passieren. Nicht partikuläres Material, vor allem wahre Flüssigkeit, macht wahrscheinlich nicht viel. Etwas Bronchospasmus, etwas Sättigungsabfall, dann rekrutiert man über die nächsten 20, 30 Minuten und nach einer Stunde ist der Spuck wieder vorbei. Also da, und erstaunlicherweise auch Milch beim kleinen Säugling wird ja.
Aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, das machen die auch ohne Narkose, ne? Das Aspirieren von Milch.
Natürlich machen sie es. Es macht schon Ärger, es tut ihnen nicht gut, aber es geht wahrscheinlich meistens nicht ums Leben.
Jetzt haben wir über die 4 Stunden gesprochen, kleine Mahlzeit. Was sind die 3 Stunden?
Die 3 Stunden ist Menschenmilch, muss man ja heute sagen, Muttermilch. Wobei hier ich mich sehr oft oder eigentlich immer auch am Rhythmus des Kindes orientiert habe.
Was meinst du damit?
Ja, wie oft er an die Brust muss, dass er überleben kann. Wenn er alle 3 Stunden an die Brust muss, dass er überleben kann, sind natürlich 3 Stunden Nüchternheit schon eine sehr, sehr lange Zeit.
Bedeutet ja auch, wenn er wieder Hunger hat, dass der Magen dann wahrscheinlich auch nicht mehr prall gefüllt ist, nicht wahr? Sondern
Stellen wir uns so vor, ja, stellen wir uns so vor.
gut, aber wenn die Kinder nicht nüchtern sind, haben wir schon Respekt vor der Aspiration. Provozieren wollen wir sie nicht. Und da hat dann der wissenschaftliche Arbeitskreis Kinderanästhesie 2007 eine Handlungsempfehlung veröffentlicht. Christoph, was empfiehlt der Arbeitskreis als Vorgehen beim nicht nüchternen Kind?
Ja, vielleicht ganz kurz einfach zur Historie. Die klassische Rapid-Sequence-Einleitung oder auch im deutschen Sprachraum Ilios-Einleitung bei einem Säugling oder auch beim Kleinkind ist ja eigentlich, muss man sagen, extrem unelegant und eher Harikiri. Die Kinder sind regelmäßig oder waren regelmäßig hypoxämisch geworden im Rahmen der gehaltenen Apnoe. Und das ist alles andere als eine sichere Einleitung gewesen. Und das Ganze vor dem Hintergrund, dass man halt eine Aspiration, eine Regurgitation und Aspiration vermeiden wollte. Insofern haben unter der Hand sicherlich sehr viele versierte Kinderanästhesisten das über die vielen Jahre schon ganz anders gemacht, nämlich mit einer mehr oder weniger kontrollierten oder modifizierten RSI. Und insofern war es eine unglaubliche Wohltat und eine Erleichterung, als damals 2007, sagtest du ja, der wissenschaftliche Arbeitskreis diese RSI offiziell in ihre Handlungsempfehlung, seine Handlungsempfehlung übernommen hatte. Und die kontrollierte RSI oder auch modifizierte RSI von manchen genannt, umfasst eben keine gehaltene Apnoe, sondern die sanfte Maskenbeatmung, die in einer sehr gut auch mit der druckkontrollierten Beatmungsmodus eines Narkosebeatmungsgerätes hinbekommt, also mit 10 oder meinetwegen auch 12 Millibar Druck, das Ganze sozusagen halt dann wirklich bis zum vollständigen Erreichen der maximalen Relaxierung durch ein nicht depolarisierendes Relaxanz. Auch da, man vermeidet die Gabe von Succinylcholin, man gibt eine ganz normale Relaxierungsdosis von einem herkömmlichen nicht depolarisierenden Relaxanz. Es ist eigentlich egal, was man da nimmt, weil die Zeit tatsächlich gar nicht so entscheidend ist. Man hat in aller Regel wirklich viel, viel Zeit. Die Kinder werden ja nicht hypoxämisch, weil sie eben auch mit der Maskenbeatmung versorgt werden. Man verzichtet auf den Krikoiddruck, der in der Regel die Laryngoskopie eher erschwert hat und sehr, sehr unsicher überhaupt vom Effekt ist auf die Regurgitationsvermeidung. Und damit hat man eben dann optimale Intubationsbedingungen. Man hat keinen Stress, man hat deutlich weniger Komplikationsneigung und kann dann in einer relativen Ruhe das Kind legeartis intubieren. Also wie gesagt, gehaltene Apnoe, AD, Krikoiddruck, AD, Succinylcholin, AD und damit eben eine ziemlich entspannte Situation. Es gibt natürlich wenige Ausnahmen tatsächlich, in denen nach wie vor vermutlich die klassische RSI sinnvoll ist. Das sind aber im Prinzip nur zwei wirkliche Ausnahmen. Das ist einmal ist die wirklich massive Atemwegsblutung, zum Beispiel eine massive TE-Nachblutung. Das ist ja sehr, sehr selten, dass es eine massive TE-Blutung ist. Und eben der hohe Dünndarm-Ileus, bei dem das Kind halt fortlaufend erbricht. Das sind wahrscheinlich die einzigen beiden guten Indikationen für eine klassische RSI oder auch Ileus-Einleitung genannt.
Das heißt, abseits dieser beiden von dir gerade genannten Indikationen sind wir gar nicht gezwungen oder genötigt, möglichst schnell den Atemweg mit dem Tubus zu sichern.
Nein, überhaupt nicht. Also wir haben das tatsächlich in einem Simulationsmodell seinerzeit, diese Handlungsempfehlung, untersucht. Wir haben Stressparameter gemessen und wir haben festgestellt, dass also der Stress erheblich geringer ist und damit auch die Fehleranfälligkeit und eben auch die Komplikationsneigung bei der Prozedur. Man hat die Zeit, man steht da nicht unter Druck. Und das ist natürlich gerade, je kleiner die Kinder sind, je schneller sie ja bei einer gehaltenen Apnoe auch hypoxämisch geworden sind oder geworden werden würden, desto entspannter und desto sicherer ist das Verfahren. Und damit ist sozusagen die Nichtnüchternheit hat doch erheblich von ihrem Schrecken eingebüßt. Und ich möchte so weit gehen und sagen, es gibt ja nicht so viele Innovationen, die primär aus der Kinderanästhesie kommen und dann vielleicht eines Tages Einzug in der Erwachsenenanästhesie halten. Aber ich würde mal behaupten, dass die kontrollierte RSI wirklich eine der herausragenden Innovationen ist, die aus der Kinderanästhesie wirklich auch mal übernommen werden könnten in die Erwachsenenanästhesie.
Ein bisschen missverständlich, ne? Weil es heißt ja immer noch Rapid Sequence Induction. Das klingt danach, als ob wir irgendwas schnell
Das
machen
stimmt, das
müssten.
ist eigentlich irreführend, da hast du recht, ja. Aber RSI ist halt der Begriff, der halt etabliert ist und deswegen hat man ihn wahrscheinlich belassen und wollte jetzt nicht einen ganz neuen Begriff dafür einführen, sondern hat eben zur Unterscheidung eben zwischen der klassischen RSI, die kontrollierte RSI, diesen Begriff kontrollierte RSI gewählt.
Heißt, ich kann in der kindlichen RSI kann ich Mivacurium verwenden, das ja nun eine sehr lange Anschlagszeit hat. Ich könnte Cisatracurium nehmen. Ich könnte aber auch Rocuronium nehmen. Es ist mir völlig freigestellt. Aus der Erwachsenenmedizin wird es ja empfohlen, die doppelte Intubationsdosis vom Rocuronium zu geben, also 1,2 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Was bedeutet das dann für die CRSI bei Kindern?
Also für die kontrollierte RSI braucht man es nicht. Ne? Man bräuchte es halt tatsächlich für die klassische RSI bei den beiden eben genannten Ausnahmen oder Restindikationen, um es mal so zu nennen, also die massive Atemwegsblutung und eben der hohe Dünndarmileus mit fortlaufender Regurgitation und Erbrechen. Da wäre tatsächlich dann, wenn man auf Succinyl verzichten wollte, und das ist durchaus ja auch eine ganz gute Idee, tatsächlich die erhöhte Dosis von Mokuronium, also 0,9 oder vielleicht sogar 1,2 Milligramm pro Kilo, durchaus eine sinnvolle Möglichkeit.
Und die Indikation vom Succinylcholin ist ja damit dann in der Kinderanästhesie verschwunden, oder?
Also zumindest für die Einleitung ist sie verschwunden. Im Grunde genommen ist sie verschwunden. Durch die Antagonisierungs- oder die Aufhebungs Möglichkeit des Rocuroniums durch das Sucamadex ist das Succinylcholin eigentlich als zwingende Indikation nicht mehr vorhanden.
Ich denke, das ist auch noch mal eine ganz wichtige Aussage, denn die Kinder sind ja, was die Muskelerkrankungen angeht, so bis zum Schulkindalter eigentlich Blackboxen, ne? Dann geht es erst los mit der Diagnosestellung und dann bekommen die Muskelerkrankungen, die Hypotonien einen Namen vorher nicht. Und ich denke, wenn man dann einfach auf Succinylcholin bei allen verzichtet, dann wird man im Laufe seines Lebens weniger Komplikationen haben als andere.
Das ist zu vermuten. Man muss natürlich sagen, die Häufigkeit der Anwendung von Succinylcholin in der Kinderanästhesie war ja über die Jahrzehnte sehr, sehr hoch. Und wenn man jetzt die Häufigkeit korreliert mit der Zahl der Inzidenz von Komplikationen, dann ist natürlich die Inzidenz trotzdem sehr, sehr niedrig gewesen. Aber nichtsdestotrotz, wenn man das vermeiden kann, dann glaube ich, ist es schon den Versuch wert, eben darauf zu verzichten.
Wenn ich was einwenden darf,
Unbedingt.
die Zukunft wird ja ohnehin das beeinflussen, weil wir werden zunehmend mehr Mitarbeiter bekommen, die haben noch nie Succinylcholin in den Händen gehabt, wenn die in den Kinderbereich kommen, weil in der Sektionanästhesie setzt sich das Rocuronium durch. Das wird ungewohnt sein, man wird das nicht mehr kennen und ich glaube, das wird der Weg sein, dass es länger sehr weniger gebraucht werden wird. Bei uns ist noch vorhanden, aber nicht mehr auf dem Tisch. Auf dem Tisch ist aufgezogen Rocuronium. Aber es gibt noch Succi im Kühlschrank bereit für Leute, die das dann unbedingt mal wollen.
Ich glaube, das ist die wahrscheinlichste Indikation, dass sich dann viele aus der Gewohnheit heraus davon nicht ganz verabschieden wollen. Aus Angst, es dann wirklich irgendwann mal zu brauchen. Aber tatsächlich wird es eigentlich immer nur verworfen. Jedenfalls ist es bei uns schon seit einiger Zeit so.
Wenn man glaubt, dass die EM-Gabe eines Relaxants in Notfallsituationen etwas Gutes sei, dann müsste es fast Succi sein, um schnell genug zu sein. Wobei da würden wahrscheinlich die meisten doch eher Intraser bohren und dann das Relaxans Intraser verabreichen. Also eigentlich ist nur noch für die intramuskuläre Notfallgabe ist's da. Und sonst wird es kaum mehr gebraucht.
Das ist ein schöner Abschlusssatz für das Thema Succinylcholin, wird kaum mehr gebraucht. Ich glaube, das ist schön zusammengefasst von Martin Jöhr. Ein anderes Thema, was mich in meiner Zeit in Berlin immer sehr umgetrieben hat, war das Thema Tubus versus Larynxmaske. Ganz besonders musste ich dieses Thema immer mit meinen HNO-Kollegen ausdiskutieren. Und Spoiler-Alarm, im Laufe der Jahre habe ich mich durchsetzen können zur ja, nicht nur zu meiner Freunde, sondern auch zur Freude der Kinder, denn die haben deutlich seltener respiratorische Zwischenfälle gezeigt. Wie sieht es nach eurer Erfahrung aus? Und jetzt frage ich nochmal Martin. Larynxmaske in der HNO. Welche Eingriffe kann ich mit einer Larynxmaske versorgen und wo sollte ich doch besser zum Tubus greifen?
Weil wir sind natürlich in einen perioperativen Prozess eingebaut und das müssen alle irgendwie in die gleiche Richtung ziehen. Also grundsätzlich ist ja die Larynxmaske eigentlich der primäre Atemweg in der Kinderanästhesie und in der HNO wahrscheinlich mindestens von der Theorie her auch. Und ich glaube, heute ist man sich schon sehr einig, dass für die Adenotomie ist klar, die Larynxmaske der bevorzugte Atemweg. Für die Tonsillektomie, da habe ich es auch genommen. Viele nehmen es. Ich glaube auch, es ist klar die bessere Option als der Tubus, weil die Larynxmaske legt sich so wie ein Klodeckel über den Kehlkopfeingang und schützt ihn vor Verschmutzung. Und wenn wir einen Tubus drin haben, dann wird der Kehlkopf am Ende des Eingriffs so aussehen wie die Zunge, nämlich irgendwie blutig, imbibiert und verkrustet. Und das ist nichts Tolles. Also wir schützen den Atemweg. Wir haben sehr viel weniger Ärger. Der Nachteil ist, dass der untere Tonsillenpol etwas schwieriger einzusehen ist für die chirurgischen Kollegen. Man muss sie halt einfach an Bord bekommen. Und da gibt es eine kleine Menge von kleinen Tricks, die ich zum großen Teil auch aus dem Allgäu übernommen habe, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich hatte einen Gastarzt aus Stuttgart und der hat mir dann gezeigt, wie man es macht, dass es wirklich gut geht. Das Erste ist, dass man für das Einsetzen des Spreizers dekonnektiert. Und dann hat der HNO-Kollege völlige Freiheit, wie er an der Maske ziehen, stoßen will, bis es für ihn wirklich gut passt. Dann hängt man an und fragt, du, glaubst du, das wird so gehen? Und wenn es halt nicht geht, hat man einen zweiten Versuch. Das Zweite ist, die Maske wird nicht fixiert mit einem Pflaster, weil sie muss sich bewegen können, wenn der Unterkiefer sich bewegt. Schwierig, das umzusetzen im Alltag. Und immer kommt jemand, der dann doch glaubt, du müsst ein Pflaster kleben. Die Maske muss beweglich sein, sonst gibt es ein Problem. Das Dritte ist, die Schläuche werden über die Abdeckung geführt. Nur so geht das einigermaßen gut. Und das ist aus hygienischer Sicht eigentlich auch kein großes Problem. Und wenn man es so macht und man die Kollegin an Bord holen kann, dann geht's. Gelegentlich ist es halt etwas schwierig, sie zu begeistern. Wenn man die Prozesszahlen anschaut und schaut, wie das gut geht mit der Lungenmaske, dann wird man dem am Schluss wahrscheinlich auch zustimmen. Es gab ja eine ganz große Frau der deutschen Kinderanästhesie, die gesagt hat, wir werden es nicht mehr schaffen, eine Studie mit Tuben durchzuführen bei Tonsillektomie, weil das macht man heute ohnehin alles mit der Lungenmaske. Also so weit sind wir eigentlich schon. Und sagen, Lungenmaske ist die erste Wahl für Adenotomie sicher und für die Tonsillektomie, wenn wir es gut mit den Chirurgen zusammen erledigen können.
Heißt es ja, die Larynxmaske ist kein sicherer Aspirationsschutz, aber wieso aspirieren die Kinder bei einer Tonsillektomie oder Adenotomie kein Blut?
Die aspirieren kein Blut, weil ich einen Klodeckel darüber habe, über den Kehlkopf. Und sonst fülle ich alles auf, bis runter zum Köff mit Blut. Und wenn ich dann rausziehe den Köff, dann geht da trotzdem noch etwas Blut rein. Ich glaube, wenn man sie rausnimmt, die Larynxmaske nach einem HNO-Eingriff, dann ist sie ja unten ganz jungfräulich frisch, wie aus der Verpackung. Und auf der Dorsalseite ist sie blutig imbibiert. Also, das ist auf den ersten Blick sichtbar. Es ist schon der überlegene Atemweg. Meine, es gibt immer wieder Bedenken, die Leute sagen, ja, was mache ich dann, wenn ich eine massivste Blutung habe plötzlich? Scheint nicht ein großes Problem zu sein, auch in großen Serien nicht.
Man ist ja ein Situs, man kann absaugen. Ne?
Man kann absaugen und eine Larynxmaske, die rausfällt, ist ein Problem. Dann tut man sie wieder raus. Ein Tubus, der rausfällt, ist auch ein Problem. Der ist etwas weniger schnell wieder drin. Man hat mit beiden kann man Sorgen haben, aber eigentlich im HNO-Bereich Adenotomie sicher Larynxmaske, Tonsillektomie bevorzugt Larynxmaske. Das wäre meine Zusammenfassung.
Darf ich dazu eine Frage stellen? Kommt es bei der Tonsillektomie nicht auch auf die OP-Technik an? Also beispielsweise, wenn man überwiegend mit Laser Tonsillotomien oder Tonsillektomien, das ist eine Definitionsfrage, durchführt, dann wird ja im Wesentlichen mit Raumluft beatmet, aus Sicherheitsgründen, Stichwort Laserchirurgie. Und dann ist natürlich die Frage, wenn ich mit einer Larynxmaske arbeite und ich habe da irgendwie ein Problem mit einer, sagen wir mal, nicht ganz dichten oder nicht ganz perfekt sitzenden Larynxmaske, dann habe ich natürlich keine Reaktionszeit, da muss ich sofort intervenieren. Das ist mit dem Tubus seltener, weil der Tubus, der liegt, ne, der wird in der Regel ja nicht verrutschen. Und wenn ich eben bei der AT oder anderen Eingriffen ohne Laserchirurgie, kann ich ja mit viel Sauerstoff beatmen und habe dann entsprechend lange Reaktionszeit und kann das in der Regel ja aussitzen. Also sprich, wenn ich mit Raumluft beatme, mit der Laserchirurgie, Larynxmaske, habe ich halt doch eine sehr kurze Reaktionszeit, oder wie würdest du das
Das ist
sehen?
ein sehr guter Einwand, Christoph, und ich kann das absolut nachvollziehen. Ich komme natürlich aus einer Welt, wo es die Tonsillotomie mit Laser nicht gab. Denn die Indikation ist ja sehr oft eigentlich obduktive Atmung und die Tonsillotomie, die macht halt schon eine bessere, zuverlässigere Behebung des Problems.
Es gibt ja noch einen weiteren Aspekt. Es gibt ja durchaus ernstzunehmende Meinungsäußerer, Kollegen, Kolleginnen, die sagen, naja, die HNO hat so einen großen Anteil an der Kinderanästhesie, an den Eingriffen bei Kindern, dass wenn man dort alle Intubationen wegnimmt, dass dann die Intubationspraxis der Mitarbeitenden immer geringer wird und demzufolge eben wir auch ein Problem bekommen in der Intubationsroutine, sei es jetzt im Rahmen der Weiterbildung, aber sei es eben auch im Rahmen der fortwährenden kinderanästhesiologischen Praxis. Wie seht ihr das? Ist das ein Argument, dann doch eher bestimmte Patienten zu intubieren?
Die Welt ist ja nicht schwarz-weiß und ich sehe dieses Argument ja schon. Meine Aussage ist, wenn es ein besseres Verfahren gibt, dann soll man das eigentlich verwenden, weil die Eltern bringen die Kinder nicht zum Üben. Also wenn es klar etwas gibt, was von Vorteil ist, dann soll man das eigentlich verwenden und soll sich dafür bemühen, dass man die Instruktion der Intubation auf anderen Wegen fertigbringt. Und da ist sicher die Videolaryngoskopie ein ganz großer Fortschritt gewesen, dass man die Leute eben anleiten kann, sie kontrollieren kann, sie zum Erfolg bringen kann. Und ich bin überzeugt, dass wenn man die Leute heute mit dem Videolaryngoskop ausbildet, dass sie dann schneller und zuverlässiger intubieren lernen, als wenn sie einfach 10-mal versuchen und 8-mal geht es und 2-mal geht es nicht. Das, die Eltern bringen die Kinder nicht zum Üben. Wenn es ein besseres Verfahren gibt, dann soll man das Bessere verwenden. Und dann gibt es natürlich so Grauzonen, wo ich vollständig gleicher Meinung bin mit Christoph. Ich glaube nicht, dass wir alle Adenotomie-Kinder deswegen intubieren sollen.
Ich glaube, das ist ein gutes Argument, was du sagst, ne? Dass es ein besseres Verfahren gibt, dann sollte man das mutmaßlich eindeutig bessere Verfahren auch einsetzen. Da gebe ich dir vollkommen recht.
Im Prinzip ist es ja die gleiche Diskussion wie mit der fieberoptischen Wachintubation oder überhaupt fieberoptischen Intubation nach Einführung des GlideScopes. Man hat alles mit GlideScope intubiert und damit die Technik der Fieberoptik verlernt oder zumindest die Skills nicht aufrechterhalten können. Hier haben wir aber das Problem, dass für viele Indikationen des schwierigen Atemwegs die Bronchoskopie der Goldstandard ist, nach wie vor. Und man den beherrschen können muss als Anästhesist oder als Kinderanästhesist. Und hier ist man, glaube ich, gut beraten, wenn man einen salomonischen Weg geht, wenn man sich bei einem schwierigen Atemweg eher für das Bronchoskop entscheidet als für das Videolaryngoskop, um eben es üben zu können. Und jetzt kommen wir wieder auf diesen medikollegialen Aspekt zurück, dass man sich dahingehend verabredet, die Adenotomie ist eine OP für eher kleinere Kinder, überwiegend eine Ausbildungs-OP, und dass man hier vielleicht großzügiger intubiert, um eben den Operateuren, die in der OP ausgebildet werden, ermöglichen, einen besseren operativen Situs herzustellen und vielleicht auch ein besseres operatives Ergebnis zu erzielen und die älteren Kinder dann vielleicht ein bisschen zurückhaltender intubiert. Also einfach, dass man sich in der Abteilung einen salomonischen Weg erarbeitet.
Jetzt habe ich das nicht ganz mitbekommen, Gordon. Also die Adenotomie, die 3 Minuten geht oder 4, die würdest du intubieren und die Größen für die Tonsillektomie dann nicht?
In der Regel ist es ja so, dass es nicht nur bei der Adenotomie bleibt. Die Kinder, die kriegen eine Adenotomie, die kriegen eine Ohrinspektion, die kriegen eine Paracentese, Paukenröhrchen. Und wenn das kleine Kinder sind und Anfänger auf der operativen Seite, dann ist es auch eine OP, die 20, 30 Minuten dauern kann. Und in dem Fall würde ich mich dann tatsächlich absprechen und sagen, gut, dann würde ich hier eher zum Tuus greifen, zumal wir nach unten hin ja auch limitiert sind. Es gibt diese Spirallarynxmasten, der, glaube ich, erst ab einer Größe von 2.
Es gibt auch anderthalb, habe ich gesehen, aber wir hatten nur ab Größe 2, sprich 10 Kilo.
Ja, und das ist so die Grenze, wo man sagt, alles jenseits der 10 Kilo großzügig intubieren. Das soll jetzt nicht eine One-Fits-All-Lösung sein. Ich wollte nur darauf hinaus, dass man sich innerhalb der Abteilung einfach bespricht, um Strukturen zu entwickeln, die für die Klinik funktionieren.
Wenn man mit seinen chirurgischen Kollegen spricht, dann geht das ja eigentlich immer gut, ist kein Problem. Die Probleme kommen erst dann, wenn irgendein Vorgesetzter von chirurgischen Kollegen im Büro irgendetwas entscheiden will, was er gar nicht gesehen hat. Aber im Saal, beim Kind, da findet man praktisch immer einen guten Weg, spricht den besten Weg.
Wir angesichts der fortgeschrittenen Zeit, wir haben jetzt leider nicht mehr so viel Zeit, um über die schönste Facette der Anästhesie zu plaudern, möchte ich noch einmal auf den postoperativen Teil zu sprechen kommen, und zwar das unruhige Kind im Aufwachraum. Das ist ja nun etwas, das man je nach Qualität der Anästhesie, je nach Setting, je nach Alter des Kindes, je nach Eingriff durchaus mal mehr und mal weniger sieht. Christoph, hast du ein paar gute Tipps für uns, wie wir das verhindern können? Denn jedes Delir, das nicht entsteht, ist ein gutes Delir, oder?
Absolut, ja. Das Delir ist sicherlich eine der unangenehmsten Komplikationen nach einer Kinderanästhesie und es ist für alle Beteiligten unangenehm. Es ist für das Kind, es ist für die Eltern, für die Pflegekräfte, für die ärztlichen Mitarbeiter. Es ist sicherlich in keinster Weise das, was wir uns wünschen. Also die Vermeidung, die Prophylaxe ist sozusagen ein ganz wichtiger Punkt. Und einen Punkt hattet ihr eben schon genannt, im Rahmen der medikamentösen Prämedikation mit Midazolam. Unsere niedergelassenen Kollegen, niedergelassenen Kinderanästhesie- oder Anästhesie-Kollegen, die haben das schon vor vielen Jahren berichtet, dass sie, seitdem sie die Kinder nicht mehr mit Midazolam prämedizieren, jedenfalls nicht mehr durchgängig, haben sie deutlich weniger Delirinzidenz. Und ich glaube, dass tatsächlich, das hat sich auch in den klinischen, den Krankenhausbereichen durchaus auch bewährt. Das heißt, wenn wir Kinder haben mit einem höheren Delirrisiko, beispielsweise Deliranamnese, dann sollte man gut darüber nachdenken, ob dieses Kind tatsächlich Midazolam zur Prämedikation braucht. Gegebenenfalls eben dann auf ein anderes Medikament umsteigen, also zum Beispiel auf Cloridin oder vielleicht auch Dexmedetomidin, wenn eine medikamentöse Prämedikation sinnvoll oder wichtig erscheint. Die Tiefer ist sicherlich ein wichtiger Baustein, also die Vermeidung von volatilen Anästhesie. Aber natürlich auch da muss man natürlich abwägen, Nutzen, Risiko. Ein Kind jetzt zwingend IV einleiten zu wollen, wo der Venenzugang sehr schwierig ist oder das Kind sehr unkooperativ ist, macht wahrscheinlich dann keinen Sinn. Dann könnte man doch eben volatil einleiten und dann umsteigen auf die Tiva. Die gute Schmerztherapie ist ein wichtiger Aspekt. Das ist ja die Grundvoraussetzung, um überhaupt da delir-spezifisch auch vorzugehen. Das heißt, die Schmerztherapie muss optimiert sein. Und am besten natürlich so, dass die Kinder erst gar keine Schmerzen haben oder wenig Schmerzen haben postoperativ. Das Clonidin spielt sicherlich auch eine gewisse Rolle bei der Delirprophylaxe. Auch da ist die Indikation, also ich persönlich muss sagen, stelle die Indikation sehr großzügig für Clonidinprophylaxe, zumindest bei den stationären Kindern. Bei den ambulanten Kindern ist es durchaus ein Problem, dass dann die Verweildauer doch in vielen Fällen deutlich erhöht ist. Da bietet sich als Alternative mutmaßlich eine niedrigdosierte Esketamingabe an als Delirprophylaxe. Und das sind, sagen wir mal, so die wichtigsten medikamentösen Bausteine, eben das Delir, das postoperative Delir möglichst zu vermeiden. Man hat ja Bereiche, in denen die Delirinzidenz besonders hoch ist, zum Teil eben bedingt durch das Alter des Kindes, also die älteren Kleinkinder, die jüngeren Schulkinder, zum Teil eben aber auch durch die korrespondierenden Operationen, zum Beispiel HNO-Eingriffe, aber auch natürlich ganz besonders die Schieleingriffe. Das sind Operationen, in denen man sehr schön sehen kann, ob die Delirprophylaxe, ob die prophylaktischen Maßnahmen funktionieren oder ob sie nicht funktionieren. Und wenn sie funktionieren, dann ist es für alle Beteiligten natürlich eine Wohltat.
Und wenn sie jetzt mal nicht funktioniert haben und wir wirklich ein unruhiges Kind, sogar ein delirantes Kind, das nicht mehr führbar ist, das nicht kontaktierbar ist, und die Eltern beschreiben das ja häufig, als sie erkennen ihr Kind nicht mehr wieder. Also wenn wir an diesem Punkt sind, wie verhalten wir uns dann richtig?
Auch da, glaube ich, ist es abhängig von der Situation. Also ich habe beispielsweise in einer Institution gearbeitet, in der fast ausschließlich balancierte, also volatile Anästhesien gemacht wurden. Und ich habe dann gefragt, habt ihr keine Probleme mit Delir? Nein, Delirproblem gab es nicht. Lag aber daran, dass im Aufwachraum und auf den Stationen eine unglaublich gute Personalausstattung war. Und die haben das dann einfach in der Regel ausgesessen durch eine gute personelle Betreuung. Das kann man so machen. Wenn man das nicht aussetzen kann oder möchte, dann ist natürlich die Frage nach der medikamentösen Therapie. Und für uns ist in der Regel der erste Schritt die Gabe von Propofol. Also die Gabe von Propofol, um, wenn man es etwas salopp ausdrücken möchte, einmal auf den Reset-Knopf zu drücken und die Kinder nochmal schlafen zu legen, dann möglichst ruhig aufwachen zu lassen. Wenn das nicht ausreicht, dann ist die Frage, gibt man entweder Esketamin oder gibt man Clonidin. Wie gesagt, bei den stationären Kindern auch therapeutisch ist das Clonidin eigentlich eine ganz gute Wahl. Es ist ja gar nicht erstrebenswert, dass die Kinder rasch wach werden und rasch da im Bett rumturnen. Bei den ambulanten Kindern muss man es natürlich im Einzelfall abwägen, ob das die Entlassung dem doch erheblich verzögert. Und das sind erstmal die wichtigsten Maßnahmen, vorausgesetzt natürlich, und das ist, was ich eben schon sagte, ist eben, dass die Schmerztherapie adäquat ist. Wenn das Kind Schmerzen hat, ist natürlich dann vielleicht das Delir therapiert, aber die Agitation oder die Unruhe und die schmerzbedingte Unruhe eben immer noch vorhanden.
Wollte ich gerade fragen, welchen Stellenwert haben denn Allergetiker in der Delirbehandlung?
Also nach meinem Verständnis haben sie keine kausale Behandlungsstellenwert, aber natürlich ist es eine Voraussetzung, dass das Kind einigermaßen schmerzarm oder schmerzfrei ist, um überhaupt das Delir auch dann wirkungsvoll behandeln zu können durch andere Maßnahmen. Und natürlich ist es auch Differentialdiagnostik durchaus wichtig, also ob es jetzt ein Delir ist oder ob das eher so eine, sagen wir mal, eher unspezifische, vielleicht auch Analgesie bedingte postoperative Unruhe ist oder Agitation ist, wie man es nennt.
Meine persönliche Erfahrung ist die, dass bei unruhigen Kindern, denen man dann im Aufwachraum zunächst eine adäquate Dosis eines Opiats gibt, die dadurch vielleicht etwas ruhiger werden, aber wenn das Delir oder die Agitation schmerzgetriggert war, wird man sie damit allein trotzdem nicht einfangen. In der Regel brauchen sie trotzdem nochmal dieses Reset. Aber dann ist das Opiat so eine Art Rezidivprophylaxe und dann wachen sie häufig beim zweiten Mal ruhiger auf. Aber die
Das ist eine
alleinige
gute Beschreibung, ja.
Schmerzmittelgabe habe ich noch wenig Erfolg mitgehabt, persönlich. Wie
Ist eine
seht ihr
gute
das?
Beschreibung, ja. Ich glaube, man muss natürlich immer daran denken, dass so ein Delir, also so ein Anästhesie- oder anästhesiebedingtes Delir, OP-bedingtes Delir, das natürlich eine selbstlimitierende Situation ist. Das heißt, das wird sich natürlich innerhalb der nächsten Stunde, anderthalb, wird sich das irgendwann auch von selbst limitieren. Wenn man die Zeit haben möchte oder die Zeit hat oder die Kontenance behält, das auszusitzen, dann kann man natürlich sagen, okay, das wird auch von alleine weggehen, ne? Wir haben beispielsweise in unserer Klinik eine gewisse Affinität von den Pflegekräften beispielsweise, auch gerade auf den operativen Stationen, eine gewisse Affinität, homöopathische Medikamente einzusetzen. Ich persönlich muss sagen, habe da keine Affinität zu, aber wenn man den Eltern da was in die Hand geben kann und die Eltern das gerne machen und dann das Gefühl haben, sie können aktiv was tun, auch die Pflegekräfte können aktiv was tun, dann ist das durchaus auch eine Möglichkeit, eben diesen Zeitraum, bis das Delir dann vielleicht von selbst auch wieder sich löst, eben auch vielleicht mental besser überstehen zu können.
Die Delirprophylaxe mit Homöopathika können natürlich erstmal zu einer Verschlechterung führen, bis sie besser werden. Es kann auch gar nichts passieren, aber es kann natürlich danach irgendwann besser werden.
Ich glaube trotzdem, dass wir eigentlich aktiv einschreiten sollen, wenn ein Kind unruhig ist. Meine Agitation ist ja eine Beschreibung und Delir ist eine psychiatrische Diagnose. Aber wenn das Kind unruhig ist, dann sollten wir etwas machen. Und ich habe ja ein ganz pragmatisches Approach gehabt. Wenn Dyskomfort möglich ist, wie Christoph gesagt hat, das ist in der HNO eigentlich praktisch immer der Fall, dann ist es primär ein Opioid, zum Beispiel ein Nalbuphine. Wenn es eine absolute Katastrophe ist, vielleicht Opioide schon gegeben, dann ist es Ketamin, sprich Esketamin. Und wenn Diskomfort sicher nicht vorhanden sein kann, weil eben gar nicht operiert worden ist oder ich habe einen perfekt sitzenden Block, dann ist Propofol oder zu meiner Zeit Thiopental, ist etwas aus der Zeit gefallen, aber es funktioniert schon sehr gut mit Thio. Ich habe das seit 1996 gemacht und Leute, die aus anderen Kliniken zu mir kamen und die haben schon gesagt, ah, ich glaube, Martin, dein Tier funktioniert schon etwas besser als das Propofol bei uns, weil das sediert halt sehr gut. Was auch sehr gut geht, das habe ich auch wiederholt gemacht, ist Dexmedetomidin, 0,5 Mikrogramm pro Kilo. Das darf man beim Kind und nur beim Kind als raschen intravenösen Bolus geben und spätestens nach dem zweiten Bolus ist das Kind ruhig. Also das funktioniert auch gut und der Atemweg ist wahrscheinlich dann noch stabil und offen. Wir sollen es schon behandeln. Ich kann nicht, kann, wir sollen uns darum kümmern.
Schöner abschließender Satz zum Thema Delir, dass wir uns kümmern sollen. Wir haben jetzt vielleicht noch die Zeit, dass sich jeder von euch eine Red Flag in der Kinderanästhesie überlegen könnte. Es gibt sicherlich sehr, sehr viele, aber was würdet ihr als absolutes No-Go bezeichnen? Martin, fangen wir mal mit dir an.
Die Red Flag sagt einfach, dass ich sehr aufmerksam sein muss. Und sehr aufmerksam bin ich, wenn ich ein Kind habe, das nicht normal aussieht. Also komische Gesichtsform, Schädelform, Retrognathie, ja, Ohrmissbildung, schwierige Intubation. Die erhöhte Aufmerksamkeit habe ich, wenn das Kind krank ist, vor allem wenn es akut krank ist. Also Erkältung seit heute Morgen passe ich sehr auf. Wenn es seit 2 Wochen hustet, ist das wahrscheinlich weniger schlimm. Und dann habe ich die Kinder mit den Vorerkrankungen, sprich kardial oder pulmonal. Und bei den kardialen, das sind sicher die richtigen Red Flags, sind die pulmonale Hypertension, weil da wird man ihnen erzählen, die haben ja nichts am Herzen. die trotzdem extrem gefährdet. Wenn die vom guten Weg abkommen, kommt man einen Stillstand und kann das Kind kaum mehr reanimieren. Das zweite ist die Kardiomyopathie. Da, die haben aber auch keine Operation, aber sind trotzdem gefährdet, durch unsere Anästhetika aus dem Gleichgewicht zu kommen. Und unsere Reflexe, Volumen und periphere Vasokonstriktionen sind vielleicht völlig falsch, wenn die Kinder nicht richtig pumpen können. Und dann kann man generell sagen, ein Kind mit Zyanose und oder Herzinsuffizienzzeichen, da muss man auch sehr, sehr aufpassen. Und wenn ich noch was sagen darf, Red Flags sind auch dicke Krankengeschichten. Also da steht meistens sehr viel drin. Und Anästhesisten oder Leute nehmen eigentlich immer an, das ist jetzt 100-mal gut gegangen, da wird es nichts Spezielles geben. Dicke Krankengeschichten, die soll man studieren und schauen, ob es da nicht etwas Verborgenes gibt, das man unbedingt wissen müsste. Eltern werden es auch nicht sagen, weil die nehmen an, ohnehin an, dass Ärzte alles wissen, wenn die Krankengeschichte so dick ist.
Martin, ich bin froh, dass ich diese Frage ein bisschen missverständlich formuliert habe. Ich dachte an rote Linien, aber deine Antwort war so wunderbar und so inhaltsschwer, dass ich froh bin, dass wir uns hier missverstanden haben. Aber ich würde jetzt die korrigierte Frage an Christoph stellen. Christoph, was sind für dich rote Linien in der Kinderanästhesie? Und da sind wir wieder bei den No-Gos, was du in deiner Klinik auf keinen Fall sehen möchtest.
Also eine rote Linie ist sicherlich jenseits von dem, was Martin schon sehr, sehr schön und sehr kenntnisreich und erfahrungsreich dargestellt hat. Eine rote Linie ist sozusagen ein unflexibles, ein stures Beharren auf bestimmten Tätigkeiten, auf einem bestimmten Vorgehen, was sozusagen den individuellen Bedarf, die Bedürfnisse des Kindes, sei es jetzt physiologisch, sei es jetzt mental, also psychologisch eher, des Kindes nicht berücksichtigt. Das ist für mich in der Kinderanästhesie ein No-Go. Also wir müssen immer so flexibel sein, um auf die besonderen Situationen des Kindes halt einzugehen. Auch in Bereichen, die vielleicht sehr schnelle Prozesse beinhalten, wie zum Beispiel schon die mehrfach genannten Bereiche der HNO. Ich möchte die Frage aber vielleicht auch noch etwas anders beantworten, und zwar vielleicht positiv. Ich glaube, eine der wichtigsten Eigenschaften, die man in der Kinderanästhesie lernen kann, ist ein Gespür dafür zu bekommen, ein Gefühl dafür zu bekommen, wann man bei einer Situation, sei es jetzt intraoperativ, sei es jetzt postoperativ, wann man eingreifen muss und wann man erstmal zuwarten kann. Und wenn ja, wenn man eingreifen muss, wie man eingreift, wie invasiv, wie vehement man eben dort eingreifen muss. Und das klassische Beispiel ist auch da wieder das im Winter, ich sag's mal salopp, verrotzte HNO-Kind, was vielleicht postoperativ ein bisschen Schwierigkeiten macht bei der Ausleitung. Da braucht man sehr viel Fingerspitzengefühl und sehr viel, ja, auch sehr viel Erfahrung, um zu entscheiden, muss ich eingreifen? Und wenn ja, wie vehement muss ich eingreifen? Und das finde ich eine der wundervollsten Dinge, die man in der Kinderanästhesie lernen kann, einfach dieses Fingerspitzengefühl zu entwickeln, diese Erfahrung zu sammeln und die Kinder dann wirklich angemessen versorgen. Weder unterreagieren noch überreagieren. Das ist eigentlich das Ziel in der Kinderanästhesie.
Ein schöner abschließender Satz. Jeder, der das lernen möchte, darf sich gerne bei Christoph Eich in Hannover für das Fellowship-Programm bewerben. Es gibt aber noch viele andere Fellowships in Deutschland, wo man genau diese Skills erwerben kann. Ihr zwei, wir sind am Ende dieser Bremer Wortbote-Podcast-Folge zur Kinderanästhesie. Es war mir ein Fest, mit euch mal wieder über das schönste Thema der Welt zu plaudern. Na, sagen wir das zweitschönste Thema. Dann bedanke ich mich im Namen des Bremer Wortboten bei euch beiden, bei dir Martin Jöhr und bei dir Christoph. Wir sehen uns morgen früh wieder. Martin, wir werden uns wahrscheinlich erst im nächsten Jahr wiedersehen, was ich sehr bedauerlich finde. Musst du jetzt auch sagen, dass du es bedauerlich findest?
Natürlich finde ich das bedauerlich. Es ist ein absolutes Vergnügen, miteinander zu diskutieren. Und ich hätte auch viermal eine Stunde da diskutieren können oder länger. Man sollte das öfters machen. Es ist schon ein Vergnügen, mit Experten der Kinderanästhesie zu diskutieren. Vielen Dank.
Nächstes Mal verbinden wir das mit einem Gläschen Wein. Vielen Dank und liebe Grüße nach Luzern und nach Hannover. Tschüss, ihr beiden.
Tschüss, lieber Gordon. Vielen, vielen Dank. Das war ein großes Vergnügen, mit euch beiden zu sprechen. Und wir sehen uns morgen. Und Martin, wir sehen uns so bald als möglich. Ich freue mich.
Der Bremer Wortbote ist ein Podcast des Symposiums Intensivmedizin und Intensivpflege Bremen und wird produziert vom WIFIM e.V., dem wissenschaftlichen Verein zur Förderung der klinisch angewendeten Forschung in der Intensivmedizin, in Zusammenarbeit mit Kongress Bremen M3B GmbH und der HCCM Consulting GmbH.